Auslegungssache. Der CT Datenschutz Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur Auslegungssache, dem CT Datenschutz Podcast. Heute bereits mit Episode 17. Wie immer am Anfang sage ich dazu, wann wir aufzeichnen. Heute ist der 8.7., also der Mittwoch um 14 Uhr. Falls ihr den Podcast erst am Freitag hört, so wie wir es eigentlich immer planen, sei das noch dazu gesagt. Nicht, dass sich was Entscheidendes an dem, was wir heute sagen, in den nächsten zwei Tagen ändert. Wir, das bin nicht nur ich, Holger Bleich, Redakteur bei CT, sondern auch Jörg Heidrich. Jörg aus dem Homeoffice, erzähl, wer du bist.
Genau, hallo, ich bin Jörg. Ich bin seit nunmehr fast 20 Jahren Justiziar und Datenschutzbeauftragter des Heise Verlags und nebenher auch noch als Anwalt tätig und freue mich sehr, dass wir heute ein etwas technischeres Thema haben. Vielleicht auch mal ein bisschen technischer werden. Also normalerweise
du freust dich, dass wir ein sehr technisches Thema haben.
Ja, doch, durchaus. Also normalerweise müssen die Techniker ja hier immer unter den Juristen leiden und ich finde es ja auch nicht verkehrt, wenn es mal umgekehrt ist. Und deswegen haben wir uns Dr. Christoph Wegener eingeladen. Dr. Christoph Wegener ist ein alter Freund des Hauses. Das kann man sicherlich so sagen. Also ich arbeite, glaube ich, schon so 15 Jahre mit ihm zusammen. Er ist promovierter Physiker und ist seit auch schon über 20 Jahren als freiberuflicher Berater mit der WCON IT Consulting im Bereich Informationssicherheit, Datenschutz und Open Source aktiv. Hat daneben noch ein Standbein an der Ruhr-Universität, an der dortigen Fakultät für Elektrotechnik und ist Fachbuchautor, Redner, Referent, hat Lehraufträge, Zertifizierungsvorbereitung, also eigentlich alles das, was man sich im Bereich IT-Sicherheit und Datenschutz wünscht. Herzlich willkommen, Christoph.
Ja, vielen Dank, Jörg. Das ist eine ganz liebe Einführung. Ich werde fast ein bisschen rot und darf ergänzen, wir kennen uns schon seit fast 20 Jahren, habe ich jetzt festgestellt, als ich mal die Sachen nachgeguckt habe. Also die Zeit vergeht.
Wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Sag mal, was bringt dich denn eigentlich als Techniker zum Datenschutz?
Naja, da muss man vielleicht so ein bisschen in die Historie gucken. Also als ich Mitte der 90er angefangen habe, mich mit dem Thema Informationssicherheit zu beschäftigen, war das ja so ganz klassische IT-Sicherheit. Also wirklich so wirklich IT-bezogen, weniger Prozess und weniger Personen mit Thema Awareness. Und ja, so Anfang der 2000er, da kamen dann irgendwie auch so Fragen auf, was so mit personenbezogenen Daten zu tun hat. Da habe ich dann zum ersten Mal so ein bisschen ins Bundesdatenschutzgesetz reingeschnuppert und bin dann durch eine Kooperation tatsächlich mit einer juristischen Arbeitsgruppe von der Universität in Bochum, von Herrn Borges, der damals noch da war, ja, zum Thema der juristischen Aspekte gekommen und habe dann 2004 war es, glaube ich, 2004, 2005 die Arbeitsgruppe Identitätsschutz im Internet mitgegründet. Wo wir so als interdisziplinäre Gruppe das Thema Phishing bearbeitet haben. Und ich kann mal vorweg sagen, weil du hast ja gerade schon so ein bisschen die Fragestellung Techniker und Juristen, diese beiden Lager angesprochen. Das war auch durchaus ja ein Lerneffekt, den wir da alle durchlebt haben, weil bis man sich mal zusammengerauft hatte und die Techniker mal dazu in der Lage waren, Juristen zu verstehen und umgekehrt, da sind ein paar harte Monate ins Land gegangen, muss ich wirklich sagen. Aber Jahre in dem Fall, ja. Aber ich meine, wir beide kennen das ja auch, wir kennen uns lange genug und wissen halt auch, wo da manchmal der Schuh drückt. Ne?
Ja, auch tatsächlich die Sprachen zu übersetzen, ne, ist durchaus eine Herausforderung. Das ist gar nicht so einfach und die Gruppen zusammenzuführen ist aber eben halt gerade jetzt in der DSGVO, glaube ich, eine der großen Herausforderungen, weil man als reiner Techniker und als reiner Jurist eben auch nicht mehr weiterkommt, also zumindest hier nicht bei diesen technischen Bereichen, wo wir uns bewegen. Und deswegen, um es nochmal zu sagen, freuen wir uns sehr, dass du hier bist zu unserem heutigen Thema, was wir, glaube ich, auch noch gar nicht gesagt haben.
Unser heutiges Nein, hast du noch nicht
Thema.
Gesagt.
Sag du es gerne, Holger, unser heutiges Thema.
Das Thema, was wir uns heute ausgesucht haben, ist Datenschutz und Cloud. Also Datenverarbeitung in der Cloud, Datenspeichern in der Cloud und alles, was damit zusammenhängt.
Genau, wann darf ich, welche Daten darf ich in die Cloud legen, in welche Cloud, wann, wo sind die Probleme, wie sieht es aus beim Löschen? Zertifizierung, all die Themen wollen wir gleich mal
ansprechen. Ein breites Feld.
Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Fangen wir aber anfangen tun wir traditionsgemäß wie immer mit dem, Holger, bis bald, dem Bußgeld
der Woche. Woche. Übrigens hat uns ein Hörer geschrieben, dass er doch darauf wartet, dass wir uns endlich mal ein professionelles Jingle dafür zulegen. Aber ich singe eigentlich auch ganz gerne mal. Ansonsten komme ich nicht so oft dazu.
Das merkt man jetzt nicht. Also nicht schön, aber laut. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Was hast du mitgebracht?
Ich habe, das haben, auch das hat übrigens, haben zwei Hörer tatsächlich vorgeschlagen. Also wir freuen uns, dass wir jetzt zunehmend auch Feedback bekommen und fordern unsere werten Hörer auch sehr auf, das weiterhin zu tun, die das vorgeschlagen haben. Es geht um ein Bußgeld, das die Behörde in Baden-Württemberg verhängt hat, und zwar gegen die AOK Baden-Württemberg. Und die Höhe ist 1,24 Millionen Euro. Und es ist, soweit ich weiß, rechtskräftig. Also das heißt, das ist das erste rechtskräftige Millionenbußgeld. Die anderen, die wir kennen, werden sicherlich noch die Gerichte länger beschäftigen. Hier allerdings ist es tatsächlich schon rechtskräftig. Worum geht's? Die AOK Baden-Württemberg hatte Gewinnspiele durchgeführt. Und da erhob sie die Kontaktdaten. Und das sollte zur Mitgliederwerbung genutzt werden. Und da gab es, wie man das typischerweise eben auch so macht, so eine Checkbox, die angekreuzt werden musste, um einzuwilligen, dass die AOK die Adressen für Werbung nutzen kann, also für Eigenwerbung. Und dabei gab es offensichtlich einen Fehler. Offensichtlich wurden die Datenkarten nicht voneinander getrennt. Jedenfalls gab es mehr, also jedenfalls wurden die Daten von über 500 Gewinnspielteilnehmern von der AOK Baden-Württemberg für Werbung verwendet, ohne dass die ihre Einwilligung eben in Form eines Kreuzchens gegeben hätten in der Checkbox. Zur Einwilligung haben wir schon was in der vorletzten Ausgabe gemacht mit der 15, mit Kirsten Bock. Hier ist eben das Problem, dass die Einwilligung eben tatsächlich nicht erteilt ist, ne? Also das Kreuzchen hier als unmissverständliche für einen eindeutigen Zweck, nämlich die Werbung, und freiwillig erteilte Einwilligung. Und die AOK hat dann die Leute fälschlicherweise dann trotzdem angeschrieben, und es fehlte hier eben insoweit an einer Rechtsgrundlage. Das Bemerkenswerte an der Pressemeldung oder an dem Ganzen ist, dass die Behörde das als Verstoß gegen die Pflichten zur sicheren Datenverarbeitung verwendet hat. Also das ist der Artikel 32. Dazu fällt mir dabei ein, auch noch gar nichts mal gemacht. Sollten wir unbedingt auch mal uns anschauen. Das ist der Paragraph, der die technische Datenverarbeitung regelt. Da geht es darum, dass ich meine Technik in Ordnung haben muss. Ich muss es nach Stand der Technik, meine IT nach Stand der Technik aufstellen und so weiter. Und hier geht es um technische und organisatorische Maßnahmen. Und mit deren Hilfe hätte man eben sicherstellen müssen, dass die Daten von solchen Gewinnspielteilnehmern eben nur zu Werbezwecken verwendet werden, die zuvor eingewilligt haben. Das ist nicht passiert. Und deswegen gab es hier offensichtlich einen organisatorischen Fehler. Also vermute nicht, dass das ein technischer Fehler ist, sondern man hatte hier das organisatorisch einfach nicht sichergestellt. Was kann man daraus lernen? Es braucht klare Anweisungen an die Beschäftigten, die eben im Umgang mit solchen Daten notwendig sind. Das Ganze muss auch entsprechend dokumentiert werden. Von der Einschätzung, da kommen wir gleich noch zu, würde ich jetzt sagen, das ist nicht der allerschlimmste Verstoß, von dem ich jemals gehört habe. Aber tatsächlich 1,24 Millionen, das ist schon eine Riesenmenge. Gut, die AOK Baden-Württemberg hat auch Riesenumsatz. Begründet wird das damit, und dann bin ich auch fertig, dass Bußgelder nach DSGVO nicht nur wirksam und abschreckend sein müssen, sondern auch verhältnismäßig. Und es wurde dann so argumentiert, dass die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben von der Krankenkasse nicht gefährdet werden dürfen. Und, das fand ich auch bemerkwürdig, es wurden auch die gegenwärtigen Herausforderungen für die AOK infolge der Corona-Pandemie in besonderem Maße berücksichtigt. Also offensichtlich auch bei der Bestimmung des Bußgeldes und darüber hinaus.
Also bußgeldmindernd dann.
Bußgeldmindernd, ja. Und das Letzte, was noch bußgeldmindernd war, dass man, dass die AOK wohl extrem gut und extrem intensiv mit denen zusammengearbeitet hat. Und das haben sie auch noch berücksichtigt. Frage an Christoph: Findest du das Bußgeld angemessen? Ich finde es
zu hoch. Ehrlich gesagt, ja, ich finde es auch zu hoch. Also wenn man sich das mal anguckt, 1,24 Millionen, man teilt das mal durch die 500 besagten Fälle, kommt man irgendwie auf knapp 200.000 Euro pro Fall. Jetzt hast du ja eben auch schon gesagt, es soll ja irgendwie auch im Einzelfall abschreckend wirken. Da wird man jetzt wahrscheinlich auch bei 3.000 Euro bei einer AOK, die irgendwie 16 Milliarden Haushalt hat, nicht sinnvoll mit argumentieren können. Ne? Wenn man sagt, 3.000 Euro wäre jetzt ein Bußgeld gewesen, so mal hypothetisch dahingestellt, das wäre vielleicht ein bisschen wenig. Aber in der Konstellation 1,24 Millionen dazu verteilen, naja, also ich finde es zu hoch. Ich habe gestern auch mal geguckt, wenn man mal so anschaut, was man so sonst im europäischen Umfeld gerade hat. Es gibt einen Fall in UK mit 16 Millionen Werbe-E-Mails, die unberechtigterweise verschickt wurden. Da sind 90.000 Euro Bußgeld ausgesprochen worden. Ne? Also steht eigentlich in keinem Verhältnis.
Ja, das ist vermutlich wieder mal eine Folge dieser deutschen, doch relativ starren Prozesse da zur Bestimmung der Bußgelder. Ich bin mir nicht sicher, ob ich damit glücklich werde.
Naja, und das ist aber vielleicht auch noch ein bisschen dem Umstand geschuldet, welche Datenschutzbehörde es ist, nämlich die in Baden-Württemberg, die, okay, wenn wir den Knuddels-Fall, also den allerersten Bußgeldfall mal ausnehmen, sich eher durch eine strengere Linie, würde ich mal sagen, auszeichnet als durch eine laxere. Und was sich vielleicht auch in der Bußgeldbemessung dann niederschlägt, weiß ich nicht.
Ja, ich weiß nicht, ob wir alle Bußgelder erfahren. Also das ist aber zumindest das erste Bußgeld von denen in Millionenhöhe, das ich kenne.
Ich finde ja auch noch ein bisschen schwierig, auch noch vielleicht so das Thema, ob man jetzt hier so eine AOK so mit so einem klassischen wirtschaftlich agierenden Unternehmen vergleicht. Ne? Also ist natürlich, jetzt irgendwo muss sich das ja widerspiegeln. Es gibt ja auch diesen Bußgeldrechner, ne, nach dem Papier von der Datenschutzkommission. Da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf zu sprechen. Aber das jetzt einfach so anzusetzen, ja, wegen dem vergessenen Kreuzchen, gut. Ich will das nicht kleinreden, aber das Bußgeld ist halt auch schon hoch.
Mhm. Gerade deswegen wundert mich auch, dass das wohl offensichtlich schon akzeptiert worden ist, ne? Wenn es rechtskräftig ist, dann wird es kein Verfahren darum geben, oder?
Nee. Also das ist zumindest das, was ich gelesen habe. Das, die andere spannende Frage, ist das wirklich ein Verstoß gegen Artikel 32? Christoph, wie siehst du es? Auch einer deiner Freunde, der Artikel 32?
Ja, also ich meine, der Artikel 32, der spricht ja von technischen und organisatorischen Maßnahmen. Ne? Und einen technischen Verstoß kann ich jetzt hier direkt nicht erkennen. Also man kann natürlich mal diskutieren, ob das System hätte irgendwie so gebaut sein müssen Richtung Datensparsamkeit, Richtung Privacy by Design, dass dann eben, keine Ahnung, wenn so Karten eingescannt werden oder was automatisch auffällt, dass dann das Kreuz nicht gesetzt ist. Ne? Aber das finde ich weit hergeholt. Also das ist eher ein Datenschutzmanagement-Problem in meinen Augen, weil es offensichtlich keinen Prozess gegeben hat, der wirklich sicherstellt, dass nur Karten verwendet werden, wo das Kreuz wirklich drauf ist. Das hätte ja eigentlich immer auffallen müssen. Irgendjemand muss die Karten ja angenommen haben und dann muss man halt, du hast das eben auch schon gesagt, vielleicht sinnvollerweise schon sortieren, bevor die überhaupt in die weiteren Prozesse gehen. Was man überlegen kann, ist natürlich, wenn man sich jetzt wieder diesen Bußgeldrechner anguckt und da mal schaut, was kommt da für eine Bußgeldhöhe raus, wenn man den 32 nimmt. Und was kommt da für eine Bußgeldhöhe raus, wenn man vielleicht eher den Artikel 6 nimmt? Also, dass ja keine rechtskräftige Einwilligung hier vorgelegen hat oder keine andere rechtliche Grundlage nach Artikel 6. Dann ist es ganz lustig oder erstaunlich, weil bei Artikel 6 wären die Bußgelder, die man hätte aussprechen können, noch höher gewesen, also nochmal doppelt so hoch. Und vielleicht ist aber jetzt natürlich eine reine Vermutung, ist das auch der Grund, warum man dann den 32er da rangezogen hat, der jetzt, ich persönlich finde, nicht so richtig gut passt, aber den man vielleicht auch argumentieren kann.
Also kurz für die Nichtjuristen, es gibt im Prinzip zwei Höhen für die Bemessung der Bußgelder, die jeweils von unterschiedlichen Paragraphen abhängen und da ist ein Unterschied von 50% und bei dem 32er ist man halt nur bei einem Bußgeldsatz von 50%.
Im Vergleich zu dem Artikel 6.
Genau, wenn hier die rechtliche Grundlage
fehlt. Fehlende Rechtsgrundlage, ja.
Mhm. Okay. Genau. Ja, spannend. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich war ja, na, das kann ich jetzt so nicht sagen, aber zumindest für unseren Podcast war ich froh, dass wir mal wieder ein deutsches Bußgeld gefunden haben. Mal gucken, was da so weiter passiert. Ich hoffe ehrlich gesagt auch, dass die weiter veröffentlicht werden, weil das finde ich schon als jemand, der sich mit Datenschutz beschäftigt, sehr hilfreich zu sehen, wie halt die Aufsichtsbehörden das letztendlich auch bewerten.
Dann ja, das ist ja auch für Unternehmen ein Punkt, ne, um das mal einordnen zu können. Ne, was passiert dann sozusagen auch? Vielleicht auch mein Vergleich der unterschiedlichen Aufsichten. Ne? Also.
Kommen wir doch zum Kernthema des Tages, würde ich mal vorschlagen.
Ja, sehr gerne.
Jörg, ich kann mich noch erinnern, als die DSGVO wirksam wurde, 2018 im Mai, hattest du eine erste Einschätzung gegeben und hast riesige Probleme gesehen für die Zukunft der Clouds und der Cloud-Nutzung. Und hast gemeint, ach, das wird alles so schwer und so kompliziert. Also da werden viele Unternehmen wahrscheinlich einen Rückzieher machen und ihre Daten wieder in die heimischen Rechenzentren ziehen, bevor sie sich mit der DSGVO auseinandersetzen müssen. Jetzt haben wir 2 Jahre später. Die Cloud-Nutzung ist meines Wissens nicht wesentlich weniger geworden im Vergleich zu vor 2 Jahren. Also ich kann mich auch irren. Das ist nur meine subjektive Einschätzung. Mhm. Aber gib uns doch mal ein bisschen eine Einführung in die Grundlagen der Cloud-Nutzung und teil uns mal deine Einschätzung mit. Wie siehst du es? Ist die Cloud-Nutzung jetzt rückwirkend geworden seit Wirksamwerden der DSGVO im Mai 2018?
Nein, ist sie sicherlich nicht. Sie ist sicherlich stark gestiegen und auch in unseren aller Alltag hat sie Einzug gefunden. Es hat sich aber juristisch auch eine ganze Menge bei der Beurteilung der Cloud getan, was insbesondere auch damit zu tun hat, dass die großen, dazu kommen wir nachher noch, dass die großen amerikanischen Cloud-Anbieter eben alle auch eine Zentrale in Europa haben, in Irland, was nochmal eigene Probleme mit sich bringt. Aber das heißt dann trotzdem, dass die Daten erstmal in Europa gespeichert werden, größtenteils. Also grundsätzlich ist es ja so mit Cloud, das ist irgendwas, das macht Juristen, insbesondere Datenschutzjuristen, die zumindest vor 2 Jahren noch ein bisschen Bauchkrummeln. Ja, also ich muss meine Daten aus der Hand geben. Sie gehen möglicherweise in ein anderes Land. Vielleicht gibt es sogar möglicherweise einen unbekannten Anbieter, auf dem sie liegen. Also ich weiß es nicht und sie liegen vielleicht Kuala Lumpur, was weiß ich was. Das möchte ein Datenschützer erstmal nicht. Ja, also so. Auf der anderen Seite machen wir uns auch nichts vor. Ne? Also bei einem Großteil der kleinen und mittleren Unternehmen dürften die Daten in der Cloud weitaus sicherer liegen als auf dem eigenen Server. Gerade bei den großen amerikanischen Anbietern. Und das ist natürlich ein Punkt, den wir auch nicht vergessen dürfen. Und wie man jetzt sieht an vielen Sachen, das werden wir gleich noch im Detail machen, gibt es eigentlich nichts Grundsätzliches zu sagen, was man gegen Speicherung von Daten in der Cloud erheben kann. Aber es gibt ein paar rechtliche Risiken und es gibt ein paar Sachen zu beachten. Und den wollen wir uns jetzt mal wenden. Und da würde ich vorschlagen, dass Christoph mal so ein bisschen generell was zu Clouds erzählt, weil das weiß der viel besser als ich.
Ja, kann ich gerne machen. Vielleicht auch noch so ein Punkt, du hast das ja gerade angesprochen, dass KMUs vielleicht dann selber mit den Daten oder mit den Servern gar nicht so gut umgehen können. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der lange auch völlig vernachlässigt worden ist.
Ganz kurz nochmal, ich gehe nochmal ganz kurz dazwischen. Könnt ihr noch das Akronym KMUs auflösen, weil ich bin mir nicht sicher, ob jede Hörerin und jeder Hörer weiß, was es ist.
Okay, steht für kleine und mittelständische Unternehmen, also nicht die Großkonzerne, die wirklich auch eine sehr umfassende IT vielleicht haben, wo auch klare Prozesse etabliert sind, sondern eher ein Unternehmen, was die IT halt betreibt, weil es die betreiben muss und wo häufig auch nicht mal eigenes Personal dafür da ist und wenn eigenes Personal ist, vielleicht auch nicht ausreichender Stärke. Das heißt, da hat man ja öfters, und das kenne ich auch aus der Audit-Erfahrung heraus, so ein bisschen verwahrloste Server irgendwo, wo sich keiner richtig drum kümmert. Und da kann natürlich ein völlig geregelter Betrieb in einer Cloud, wo immer die jetzt gerade ist, der hochautomatisiert stattfindet, wo auch sehr viele Monitoring-Prozesse einfach schon etabliert sind, deutlich sicherer in Anführungsstrichen sein, als wenn ein Anbieter oder wenn ein Anwender das irgendwie selber in seiner Besenkammer betreibt. Ne? Und ich glaube, das ist ein Aspekt, der ist wirklich lange vernachlässigt worden. Ich weiß auch, dass ich mich mit Jörg da vor knapp 2 Jahren so ein bisschen auch immer darüber auseinandergesetzt habe, ne, dass man dieses Thema einfach mit einbeziehen muss, weil es ja auch gerade im Punkt Datenschutz niemandem dienlich ist, wenn die Daten, sagen wir mal, in Servern Kraut und Rüben verwaltet werden, irgendwo in einem KMU, aber das eben nur deswegen passiert, weil man die Cloud als weiteres Szenario einfach aus rechtlichen Aspekten ausschließt, kategorisch ausschließt vielleicht sogar, wie das ja auch teilweise passiert ist. Ja, jetzt reden wir viel über Cloud. Wie kommt man eigentlich in die Cloud rein? Ja, ist typischerweise so, dass im Unternehmen irgendjemand sagt, manchmal sind es Geschäftsprozessinhaber, manchmal sind es aber auch einfach Leute, die beispielsweise in der Programmierung unterwegs sind. Das geht alles so einfach, bevor ich hier im Unternehmen beispielsweise noch einen eigenen Server irgendwie kaufe, den ich in unsere eigene IT integriere. Da kann ich mir lieber irgendwo einen Cloud-Server klicken, im wahrsten Sinne des Wortes, und habe dann ganz schnell natürlich auch dieses Problem Schatten-IT als Randproblem noch mit dabei. Eigentlich müsste es ja genau wie für den klassischen Outsourcing-Prozess auch einen geregelten Prozess geben, der erstmal überlegt, kann ich überhaupt diesen Geschäftsprozess in die Cloud verlagern? Wenn ja, unter welchen Gesichtspunkten? Und da ist sicherlich das Thema Datenschutz eine Fragestellung. Und da werden wir ja jetzt weiter noch drüber diskutieren. Aber ich will nicht unerwähnt lassen, dass es da noch eine ganze Reihe anderer Fragestellungen gibt. Also es gibt vielleicht unternehmensinterne Regularien, die irgendetwas vorschreiben. Gerade Großunternehmen haben ja auch Informationssicherheitsmanagementsysteme, wo es dann Vorgaben gibt. Es gibt sehr viele Regularien von staatlicher Seite, sei es im Telekommunikationsgesetz, wo die BNetzA Vorgaben macht über den IT-Sicherheitskatalog, sei es vielleicht auch über die BaFin, wo auch Vorgaben für Betrieb von Cloud-Instanzen vorhanden sind, bis hin zu Sachen wie PCI-DSS, also dem Standard, dem jeder genügen muss, der Kreditkartendaten verarbeiten möchte oder auch wenn ich im Gesundheitsbereich unterwegs bin. Also abseits des Datenschutzes noch sehr viel weitere Vorgaben, wo man auch reingucken muss, wenn man sich eben die Frage stellt, kann ich meinen Geschäftsprozess guten Gewissens tatsächlich in die Cloud verlagern? Und ja, was ist die Cloud eigentlich? Auch das ist ein, ja, wie soll ich das sagen, eigentlich ein Riesensammelsurium. Ich kann mich da noch gut erinnern, als es die Cebit noch gab, das ist ja jetzt irgendwie auch schon ein paar Jahre her. Ich glaube, es war 2012, wo die Cebit das Hauptthema Cloud hatte. Und da waren die gesamten Hallen waren voll mit Ständen, die Cloud-Angebote hatten. Und wenn man dann mal da auf den Stand drauf geguckt hat, hat man sich ganz oft gefragt, was hat das mit Cloud Computing zu tun? Ja, und das ist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr ganz so schlimm. Wir haben da schon eine etwas klarere Kategorisierung jetzt und vielleicht sind auch einfach viele kleinere Anbieter da weggefallen. Aber wenn man erstmal, und das möchte ich als allererstes mal sagen, wenn man sich so überlegt, was gibt es so für Cloud-Modelle, dann ja, muss man einfach unterscheiden zwischen dem ganz klassischen Private Cloud Computing, wo ich erstmal jetzt quasi diese Instanz, und wir reden ja immer von virtuellen Instanzen letztendlich, die irgendwo in einem Rechenzentrum auf einer physischen Maschine laufen, wo ich diese virtuelle Instanz sozusagen für mich selber nutzen kann und nicht nur diese, sondern auch alle anderen auf dem gleichen physischen System, bis hin zum Public Cloud Computing auf der anderen Seite, wo im Prinzip ich mir diese physische Maschine mit anderen Nutzern teile und in dem Moment überhaupt nicht sicherstellen kann, dass diese Nutzer vielleicht das gleiche Sicherheitsniveau erfüllen möchten, was ich erfüllen möchte.
Ja. Bringst du mal immer so ein, zwei Beispiele, um das ein bisschen klarzustellen?
Ja, klar. Also Private Cloud Computing und Public Cloud Computing. Also Public Cloud ist so der Klassiker. Ich buche mir bei Amazon AWS irgendwie eine Elastic Cloud Computing Instanz. Da kriege ich CPU-Ressourcen zugeteilt, die laufen auf irgendeiner physischen Maschine in meinem Amazon-Rechenzentrum. Und ob jetzt irgendjemand anders auf der gleichen Maschine auch noch CPU-Ressourcen benutzt, kann ich erstmal überhaupt nicht entscheiden. Ja, wenn ich das private umsetzen würde, dann wäre es tatsächlich so, dass diese Instanz autark für mich reserviert ist. Und deswegen ist auch das klassische Private Cloud Computing, so wie es vom NIST, also der amerikanischen Standardisierungsbehörde, auch definiert wird, eigentlich heute so gut wie nicht vorhanden. Weil wir eigentlich immer davon reden, dass wir Computing-Instanzen oder Speicherinstanzen mit anderen Nutzern teilen. Das heißt, wir haben eigentlich immer irgendeine Form der Public Cloud. Ja. Es gibt dann vielleicht noch, nur zur Ergänzung, noch sowas, das nennt sich Community Cloud. Da ist es so, dass es eigentlich eine Public Cloud ist. Also ich teile mir das mit anderen Nutzern. Nur, dass diese jetzt nicht unbekannt sind, sondern dass die quasi aus meiner Community raus hervorgehen. Das hat den großen Vorteil, dass ich dann häufig natürlich mit denen bestrebt bin, ein annähernd gleiches Sicherheitsniveau zu erreichen. Ja? Das heißt, ich kann dann auch ganz andere Sicherheitsvorgaben umsetzen, als ich das vielleicht machen könnte, wenn ich jetzt in der klassischen Public Cloud unterwegs bin, wo ich den anderen Nutzer überhaupt nicht kenne und wo ich vielleicht auch damit rechnen muss, dass das gerade der Angreifer ist, der versucht, meine virtuelle Instanz anzugreifen.
Das gibt es, glaube ich, bei Banken, ne? So.
Ja, und die Sozialversicherer bzw. die Krankenkassen haben auch mal so eine Community Cloud überlegt, was jetzt aus diesem europäischen Projekt Gaia-X wird, wo man ja auch in solche Richtungen wieder denkt, das glaube ich, wäre noch ein anderes Thema und da ist aber noch nicht, das ist noch nicht konkret genug in meinen Augen, als dass man das jetzt mal thematisieren sollte. Ja. Auch wenn da die zuständigen Ministerien in Berlin sicherlich eine andere Ansicht zu haben. Ja. So, das ist so, wie teile ich das ein? Und wir müssen halt immer sehen, also gegenüber On-Premise-Computing, wo ich den Rechner selber im Regal habe, ist das jetzt auf jeden Fall eine Form von Outsourcing und jetzt sogar eine Form von Outsourcing, wo ich jetzt nicht mehr zu meinem Dienstleister gehen kann und mir irgendwo den Rechner holen könnte, wo jetzt meine Instanz drauf läuft, sondern typischerweise reden wir ja bei Cloud Computing davon, dass die virtuellen Instanzen weltweit verteilt laufen, ich kann mir das aussuchen, da kommen wir ja später noch drauf zu sprechen. Das ist ja noch ein Thema, was wir auch angehen wollen, das sogenannte Region Locking. Aber typischerweise erstmal so, der Cloud-Anbieter, der hat Ressourcen zur Verfügung, ich buche mir etwas und der schickt mich erstmal dahin, wo die Ressourcen gerade zur Verfügung stehen. Ja, und das unterscheidet das jetzt so ein bisschen vom klassischen Outsourcing früherer Art, wo ich ja vielleicht einen Dienstleister hatte, der hat ein dediziertes Rechenzentrum irgendwo in Deutschland und dann konnte ich mit dem dahin fahren und dann stand da quasi mein Rechner. Und bei Speicherinstanzen sind wir da aber auch schon lange vorweg, weil wenn es dort dann ein großes Speichersystem gab, dann habe ich mir das typischerweise immer auch mit anderen Kunden dieses Dienstleisters geteilt, sodass im Zweifel auch nicht mehr meine Festplatte irgendwo zu sehen war, ja, sondern die Daten einfach auch in einem großen Speichersystem von mir und anderen Kunden gleichzeitig verarbeitet wurden. Und welche Konsequenzen das beispielsweise auf das Löschen hat, da kommen wir ja später noch drauf zu sprechen.
Du hattest vorhin den Begriff Schatten-IT genannt und das als Problem identifiziert. Kannst du noch mal kurz erklären, was das ist?
Ja, kann ich gerne machen. Also ich hatte ja erwähnt, dass es in Unternehmen häufig einfacher ist, sich mal eben eine Cloud-Instanz zu buchen, bevor man lange die Prozesse des Unternehmens da abarbeitet und dann irgendwann vielleicht in 3 Monaten noch einen neuen Server im eigenen Rechenzentrum stehen hat. Diese Schatten-IT meint, dass jetzt quasi von Bedarfsträgern IT selber gebucht wird, ohne dass die zentrale IT das mitbekommt. Und deswegen geht das dann häufig auch am Datenschutzmanagement und auch am Informationssicherheitsmanagement vorbei. Existieren jetzt plötzlich IT-Systeme, die aber eigentlich gar nicht bekannt sind. Mhm. Und das ist natürlich sehr schwer, die dann irgendwie zu managen in den verschiedenen Perspektiven.
Also dazu kann ich noch sagen, dass in meinem Bekanntenkreis hat sich auch als Problem herausgestellt, dass es auch eine Schatten-IT gibt von Seiten der einzelnen Nutzer, also nicht nur von Entscheidungsträgern oder so. Genau. Nämlich zum Beispiel, ganz simples Beispiel, es gibt keine bessere Lösung, Dokumente gemeinsam zu bearbeiten als in Google Docs. Also ja. nutzt man einfach, ohne dem Arbeitgeber Bescheid zu sagen, Google Docs oder teilt zum Beispiel seine Telefonbuchkontakte mit WhatsApp, wo auch geschäftliche Kontakte drin sind. Das ist alles, das läuft alles schon unter dem Begriff Nutzung von Schatten-IT, ja. ohne dass der Arbeitgeber definitiv oder dass das Unternehmen darüber Bescheid weiß. Und das ist ein zunehmendes Problem, das denke ich auch.
Ja, das kann man, glaube ich, wird, glaube ich, inzwischen auch als eines der größten Probleme der IT mit identifiziert. Und je komplizierter und je zugemauerter du deine IT gestaltest, desto größer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die User, die ja arbeiten wollen, ne, das ist ja nicht mal böse Absicht oder so, ne, sondern die arbeiten wollen, sich den leichtesten Weg suchen, um ihre Daten halt so zu behandeln, ne, dass am einfachsten ein Ergebnis rauskommt.
Ja, das Problem ist halt, wenn wir jetzt von Software-Services ausgehen, es gibt halt im Web für alles eine Lösung, ne, die normalerweise oft besser ist als das, was einem der Arbeitgeber von sich aus zur Verfügung stellt. Ne? Dann liegt natürlich die Versuchung sehr nahe, warum sollte ich jetzt nicht den kurzen Weg wählen und über so eine überall verfügbare Cloud-Lösung gehen. Aber natürlich hat das datenschutzrechtlich schon einige Implikationen. Ne?
Das wollte ich gerade sagen. Leider ist das so, das, was ich als Datenschutzbeauftragter natürlich überhaupt nicht gerne sehe, weil es natürlich meistens die einfachen Lösungen sind und meistens die amerikanischen Lösungen sind, die jetzt nicht unbedingt Rücksicht auf europäischen Datenschutz nehmen, weil der das Ganze natürlich meistens, wenn wir ehrlich sind, auch verkompliziert. Ne? Und da ist, aber da sind wir wieder voll im Bereich der Cloud, weil gerade diese Sachen sind eigentlich ja in der Regel dadurch geprägt, dass sie Cloud-Angebote sind. Ne? Wenn ich so denke an Sharing-Plattformen für Dokumente und diese Geschichten, das sind ja alles so typische Cloud-Angebote.
Gut, also wenn ich mir jetzt überlege als Unternehmen, ich möchte jetzt in die Cloud. Also ich als ITler, mein Geschäftsführer kommt zu mir und sagt, wir müssen jetzt in die Cloud. Und zwar sofort. Welche Gedanken sollte ich mir denn, Christoph, zuerst machen, bevor ich überhaupt mir einen Anbieter aussuche?
Also das allererste, was ich halt empfehlen würde, wäre erstmal zu gucken, welche Regularien gibt es. Da habe ich ja schon mal gesagt, dass neben dem Datenschutz eben auch vielleicht noch andere Fragestellungen da aufpoppen könnten, ne, die vielleicht auch von vornherein dazu führen, dass gewisse Geschäftsprozesse gar nicht in die Cloud verlagert werden dürfen. Ne? Also da kann man erstmal gucken. Wenn man denn daraus erstmal dazu kommt, dass das prinzipiell möglich ist, dann muss man, glaube ich, als allererstes mal überlegen, welche Arten von Geschäftsprozessen, mit welchen Daten sollen denn eigentlich in die Cloud verlagert werden? Denn sicherlich ist es eine ganz andere Frage, wenn ich einen Geschäftsprozess nehme, wo jetzt, sagen wir mal, nur nicht personenbeziehbare Zahlen drin stehen und da werden irgendwelche Kalkulationen jetzt sehr performant in der Cloud abgewickelt, oder ob ich irgendeine Kundendatenbank in die Cloud verlagere. Oder vielleicht sogar, keine Ahnung, nehmen wir mal so ein Beispiel, Personalverwaltung in die Cloud verlagere, wo ich dann vielleicht neben dem Personenbezug, also personenbezogene Daten, auch noch besondere Arten personenbezogener Daten oder besondere Kategorien, wie es ja jetzt heißt, von personenbezogenen Daten mit dabei habe, beispielsweise also Gesundheitsdaten oder Daten zur Religion und ähnliche Aspekte, die in Artikel 9 der Datenschutzgrundverordnung dann ja näher nochmal charakterisiert sind, weil ich dann, ich glaube auch völlig verständlich, viel höhere Sicherheitsmaßnahmen oder viel schärfere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen müsste, weil diese besonderen Kategorien von personenbezogenen Daten heißen ja deswegen so, weil dadurch typischerweise ein besonderes Risiko für den Betroffenen einhergeht, wenn die irgendwie in falsche Hände gelangen. Mhm. Ja, also diese Unterscheidung würde man sicher erstmal machen. Und da muss man vielleicht noch gucken, gibt es vielleicht auch jetzt aus Unternehmenssicht noch weitere Datenklassifikationen, vielleicht auch abgeleitet aus der Datenklassifikation aus dem Informationssicherheitsbereich. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp. Also man muss ja auch immer versuchen, dass man da möglichst einfache Schemata irgendwie benutzt. Und wenn man jetzt schon in der Informationssicherheit beispielsweise ein Klassifizierungsschema hat, dann bietet es sich natürlich an, gerade wenn wir dann nachher mal über den 32 mit den technischen und organisatorischen Maßnahmen reden, auch hier die Datenarten in Bezug auf den Datenschutz vielleicht in die gleichen Schemata zu setzen und da nicht eine neue Klassifizierung aufzubauen. Ja, also im Bereich, warte, einen Satz nur, im Bereich der Informationssicherheit hat man ja häufig so eine Geschichte wie öffentliche Daten bis hin zu geheimen Daten oder streng geheimen Daten mit entsprechenden Schadensszenarien dahinter. Und da kann man dann eben versuchen, die Kategorien von personenbezogenen Daten auch dort unterzubringen. Aber Jörg, du wolltest das kommentieren.
Nee, ich wollte eigentlich erzählen, ich habe in meinen Vorträgen in dem Bereich habe ich immer so eine Folie, die ist jetzt schon ein bisschen älter, aber ich finde sie immer ganz schön. Die stammt aus dem, ich glaube, Amazon-Forum für die Cloud. Und da hatten sich Anbieter bitterlich beschwert, dass sie jetzt schon seit 3 Tagen einen Ausfall hatten ihrer Systeme. Und dann haben sie geschrieben, wir verwalten Systeme zur Überwachung des Herzschlags von extrem sensiblen Patienten. Ja. Und jetzt haben wir das schon 3 Tage nicht mehr auswerten können. Und das ist gar nicht gut für unsere Patienten und so. Das ist immer so irgendwie dieses Beispiel so von Sachen, die eigentlich wirklich echt überhaupt nicht in die Cloud gehören. Also jedenfalls nicht in dieser Art und Weise. Von daher denke ich, sollten da schon mal die ersten Alarmglocken losgehen, wenn man halt in diesem Bereich der sensiblen Daten ist, insbesondere eben auch Krankendaten und so weiter. Also da kommen wir gleich noch zu, aber die brauchen sicherlich besonderen Schutz. Und um das kurz noch zu ergänzen, du hast es, glaube ich, schon mal ein bisschen gesagt, sowas wie Unternehmensgeheimnisse sollte man eben noch beachten. Auch zum Beispiel Verträge, ist so aus meiner Sicht ziemlich häufig der Fall, wo halt so auch einzelne Passagen drin sind, dass es besonders geheim gehalten werden müsste und so weiter. Also das sollte man natürlich alles dann nicht unbedingt auf die Cloud legen.
Naja, aber wenn ich eine wirksame Verschlüsselung einsetze, darf ich es trotzdem, oder?
Ja, da können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen. Ist ja immer die Frage, was machst du mit der Cloud?
Also klar, ich kann ganz viel an IT-Sicherheitszeug machen, nur irgendwann komme ich an den Punkt, wo mir sämtliche Vorteile der Cloud dann wieder genommen werden und die Cloud dann einfach irgendwie nur noch Speicher ist, ne? Also wo ich eben dann nichts
verarbeite. Genau, das ist ja gerade der Punkt, ne? Aber da, wie gesagt, das haben wir nachher nochmal eine Unterscheidung, wenn wir so ein bisschen über den 32 und die Vorgaben da reden, ist die Cloud jetzt als Speicher-Cloud gedacht? Ne? Holger, dann hast du sicher recht, aber wenn ich die Cloud irgendwie zur Prozessierung von Daten verwende, ne? Oder da irgendwie Suche in großen Datenbanken mache, dann wird es schwierig mit der Verschlüsselung. Ne?
Na, ist klar.
Da muss man dann nochmal schauen.
Ja. Genau. So, also Christoph, du hast schon gesagt, erster Punkt, ich muss erstmal gucken, was habe ich für Daten? Wie sind die eingeteilt? Genau. Personenbezug, nicht Personenbezug? Wenn ich eben nur, sagen wir mal, Produktionsdaten habe, dann sind wir ja im Prinzip als Datenschützer auch schon raus bei der Sache. Ne? Dann gibt es eben noch diese Fragen mit Unternehmensgeheimnissen und so weiter, aber dann habe ich eben keinen Datenschutz anwendbar. Wenn ich aber Personenbezug habe, was ja häufig der Fall ist, dann bin ich eben in der DSGVO. Dann wäre der nächste Punkt aus meiner Sicht zu gucken, was will ich denn mit den Daten? Also für welchen Zweck will ich die in die Cloud legen? Und auch wie lange ich die Daten da speichern muss. Also ganz, ganz entscheidende Geschichte. Will ich die nur vorübergehend speichern? Will ich die im Rahmen von einem Archiv ablegen? Will ich die dauerhaft ablegen? Unverschlüsselt, verschlüsselt? Und hier eben die Zweckbindung beachten. Und da gilt der Grundsatz, je länger die Speicherung erfolgt, desto höher sind die Anforderungen an die IT-Sicherheit. Ist ja auch eigentlich logisch, ne? Wenn sie schnell durchlaufen, dann wieder weg sind, habe ich natürlich andere Anforderungen, als wenn ich die da jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, E-Mail-Archivierung betreibe für 10 Jahre, dann muss ich hier natürlich nochmal genau schauen. Stimmt das so, Christoph?
Ja, also ich denke, erstmal kann man das so sagen. Also ich meine, in Einzelfällen mag das immer anders aussehen, gerade wenn wir von besonderen Kategorien reden. Da würde ich dann schon mal noch genauer hingucken, auch wenn die dann nur kurz verarbeitet werden, ne, wie du ja so schön gesagt hast. Ganz klar, ich glaube, was Ähnliches gilt ja auch für die Anzahl der Datensätze, die jetzt in der Cloud liegen. Auch das ist sicherlich ein Punkt. Wenn man da nur einen Datensatz drin hat, dann sieht es sicher anders aus, als wenn es Millionen von Datensätze sind. Wobei man, was den Schutzbedarf angeht, hier natürlich immer so ein bisschen aufpassen muss. Da gibt es ja so diese, ja, ich sage jetzt mal wieder Infektionstheorie. Wir haben den Begriff ja auch schon in anderen Umständen benutzt. Ne? Also das ist natürlich eine große Datenbank, obwohl vielleicht nur in Anführungsstrichen normale personenbezogene Daten drin sind, plötzlich den Schutzbedarf sehr hoch bekommen kann, wenn dann ein Datum dabei ist, was vielleicht Gesundheitsinformationen enthält. Ne? Also das ist auch etwas, wo man dann wieder genauer hingucken muss. Und da sind beispielsweise diese berüchtigten Freitextfelder natürlich immer sehr, sehr, sehr problematisch, weil in Freitextfeldern kann derjenige, wie der Name ja sagt, sozusagen frei reinschreiben, was er gerne möchte. Und das können halt alle möglichen Informationen sein, die schnell auch Gesundheitsinformationen beinhalten können, auch wenn sie aus dem Grund, aus dem sie aufgenommen wurden, völlig anders intendiert waren.
Ja, für mich stellt die Frage, ihr sagt jetzt, das kommt sehr darauf an, welche Daten ich ablegen will und was ich mit den Daten machen will, in welcher Form ich sie verarbeite, wie lange sie da liegen. Aber welchen Rückschluss kann ich denn daraus jetzt ziehen, welche Art von Cloud-Anbieter für mich in Frage kommt? Oder geht es hier um die IT-Sicherheit, die ich bei jedem Cloud-Anbieter implementieren muss? Oder geht es darum, schon von vornherein bestimmte Cloud-Anbieter auszuschließen?
Nee, also Cloud-Anbieter ausschließen würde ich dadurch jetzt im ersten Schritt nicht, sondern es geht eher darum, dass die Maßnahmen nach Artikel 32, also die technischen und organisatorischen Maßnahmen, die sollen ja angemessen sein. Und diese Frage der Angemessenheit, die richtet sich sicherlich nach der Frage, welche Arten von Daten sind da drin, wie lange werden die dort gespeichert und vor allen Dingen auch, wie viele Datensätze sind es
beispielsweise. Es geht hier nicht um die Anbieterauswahl oder wie auch immer, sondern es geht darum, welche Anforderungen an mich, als ich bin ja dann auch der Verarbeitende oder die verantwortliche Instanz, wenn ich die Cloud nutze, welche Anforderungen an mich gestellt werden, nicht an den Anbieter.
Ja, das geht aber jetzt schon an die Richtung. Ne? Also das, ich muss dann jetzt schon, also wir haben jetzt so eine imaginäre Checkliste gemacht. Ne? Wir haben erstmal geguckt, was haben wir für Daten, wie lange, was wird mit denen gemacht und so weiter. Und dann resultiert natürlich daraus, wir sind ja bei der Idee, was muss ich beachten, wenn ich meine Daten eben in die Cloud bringen würde, kommen wir dann auch letztendlich zur Auswahl des Cloud-Modells. Das hat Christoph vorhin schon gesagt, ne? On-Premise oder eben richtige Cloud. Wir gehen jetzt hier mal davon aus, dass wir in die Cloud wollen. Und dann kommen wir tatsächlich auch schon zur Auswahl des Cloud-Anbieters. Und da spielt eben dieser ominöse Artikel 32 eine ganz große Rolle. Und ich erkläre den immer wie so eine Waage, um das mal vereinfacht darzustellen. Auf der einen Seite ist es halt, ich muss gucken, wie sensibel meine Daten sind und was mit denen passieren kann. Und zwar nicht aus meiner Sicht, also wo die Worst-Case-Fälle sind, sondern aus Sicht des Betroffenen. Und da spielen so Sachen rein wie Stand der Technik, Implementierungskosten, Schwere des Risikos für die Betroffenen. Das ist auf der einen Seite der Waage und auf der anderen Seite der Waage kommt dann daraus resultierend die Maßnahmen zur IT-Sicherheit, die ich entsprechend treffen muss. Ne, ist eigentlich naheliegend, je gefährlicher das Ganze ist, um es mal ganz runterzubrechen, desto höher sind auch die Maßnahmen, die ich dann letztendlich treffen muss. Und das bietet natürlich vielleicht dann auch schon nicht jeder Cloud-Anbieter. Also wenn ich jetzt gucke, zum Beispiel, ich habe sensible Daten, dann werde ich andere Cloud-Anbieter möglicherweise auswählen, als wenn ich nur reine Produktionsdaten habe, die ich einfach nur mal zwischenspeichern will oder so, jetzt aus datenschutzrechtlicher Sicht nicht viel passieren kann.
Also Christoph, für bestimmte Arten von Datenspeicherung, Datenverarbeitung würden wir dann die Amazon Cloud beispielsweise ausschließen oder?
Jetzt kommt eine ganz typische Antwort, es kommt drauf an. Ne? Also, der Punkt ist halt, Jörg hat ja gerade so schön gesagt, wir haben ja hier so eine imaginäre Checkliste. Ne? Und da können jetzt einfach Maßnahmen draufstehen und dann muss ich halt versuchen zu entscheiden, ob der Cloud-Anbieter, den ich mir jetzt vielleicht beispielsweise in erster Linie aus Kostengründen mal ausgesucht habe, weil der halt kostenmäßig sehr attraktiv ist, ob der diese Maßnahmen tatsächlich im Angebot hat. Und ob dann, wenn er die im Angebot hat, nach Umsetzung der Maßnahmen das Ganze überhaupt noch aus Kostengründen noch interessant ist. Ja, ich glaube, das kann man so allgemein nicht entscheiden. Ich würde auch jetzt nicht Amazon da so als schlechtes Beispiel nennen wollen, sondern ganz im Gegenteil. Die haben Die haben sehr viele Maßnahmen, die man sonst so aus dem klassischen Computing in seiner eigenen Serverumgebung kennt, auch in die Cloud gebracht. Was sehr problematisch sein kann, ist der Vergleich der einzelnen Maßnahmen anbieterübergreifend. Denn wenn man jetzt mal nur die beiden großen nimmt, also ich sage jetzt einfach mal Amazon und Microsoft, also Amazon AWS und Microsoft Azure, dann ist es schon nicht einfach, da die Feature-Sets zu vergleichen, mal genau rauszukriegen, was bei dem einen A heißt, hat der andere das überhaupt im Angebot und wie heißt es dann da und was kann es genau? Und das kann durchaus ein Problem sein. Ja, aber das müsste man eigentlich tun. Ich meine, wenn man mal in die Praxis guckt, dann sieht das meistens nicht so aus, wie wir das jetzt gerade so schön in der Theorie beschrieben haben. Ja, dass man aus der Anzahl der Daten, aus der Art der Daten und aus der Speicherdauer dann versucht abzuleiten, welches Sicherheitsniveau muss man umsetzen, daraus die Maßnahmen ableitet in Bezug auf das Risiko des Betroffenen und dann guckt, welcher Anbieter ist es. Sondern machen wir uns nichts vor, in der Praxis funktioniert es ja umgekehrt. Da wird der Anbieter ausgesucht und dann macht man das und stellt dann vielleicht hinterher häufig fest, dass einige Dinge doch nicht so umgesetzt waren, wie man sich das vielleicht vorgestellt hatte. Mhm. Weil der Weg eben so einfach ist. Das haben wir ja bezüglich Schatten-IT eben auch schon beschrieben.
Welche Rolle spielt denn der Speicherort bei der ganzen Geschichte? Also wir wissen ja, du hattest das vorhin auch schon angedeutet, sowohl Microsoft als auch Amazon bieten oder auch andere Cloud-Anbieter bieten durchaus Geolokation an. Also das heißt, die Daten werden nicht willkürlich irgendwo weltweit gespeichert, sondern du kannst schon sagen, entweder zumindest innerhalb des EU-Raums oder sogar auf einem Rechenzentrum in Deutschland. Und das verlassen sie nicht. Ist das eine Sache, die wichtig ist? Muss ich auf die Acht geben?
Also das war einer der Punkte, die wir damals bei der DSGVO-Einführung halt extrem im Blick hatten. Und auch damals nach dem Wegfall von Safe Harbor. Also das Safe Harbor war diese Vereinbarung, wonach man eben Daten relativ problemlos in die USA überführen konnte. Und das ist damals durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs quasi über Nacht weggefallen. Der Nachfolger ist Privacy Shield. Das ist das, was im Moment noch existiert. Und das ist eine relativ angenehme Sache für Unternehmen. Ich kann also im Prinzip sagen, hallo, ja, mein amerikanisches Unternehmen ist ganz dürfte und ich trage das hier in das Verzeichnis von Privacy Shield ein. Mir viel mehr passiert da wohl nicht in der Praxis und dann darf ich verpflichte mich damit dem europäischen Datenschutz zu genügen. Kontrolliert wird es wohl nicht so richtig und dann darf ich eben auch die Daten von Europäern verarbeiten als amerikanisches Unternehmen. Und das ist im Moment eine valide Rechtsgrundlage. Ich bin immer erstaunt, dass die Aufsichtsbehörden das schon irgendwie so für abgeschossen halten und schon irgendwie davor warnen, das zu machen. Also warnen ist in Ordnung, ja, aber die tun schon so, als sei es schon weggefallen.
Privacy Shield. Ja. Also vielleicht muss man dazu sagen, es wird ja ein Urteil dazu geben am 16.07. vom Europäischen Gerichtshof. Ja, genau. Am 16.07., weil das Privacy Shield ja beziehungsweise indirekt angegriffen wird von Max Schrems, von dem österreichischen Datenschutzaktivisten und da sieht es aber, sah es schon so aus, es gibt ja da schon eine Stellungnahme des Generalanwalts, an die sich relativ oft gehalten wird vom Europäischen Gerichtshof, der gesagt hat, er sieht das Privacy Shield zumindest äußerst kritisch und man wird sehen. Also ich glaube, die Entscheidung ist noch relativ offen.
Ja, jeder sieht das kritisch, ne? Du wahrscheinlich auch.
Genau, also ich sehe das auch kritisch, Jörg sieht das, glaube ich, auch kritisch. Die Frage ist aber natürlich dann auch, jetzt angenommen, das wird wirklich gekippt jetzt in der EuGH-Entscheidung, was bedeutet das denn in der Praxis? Ja, das ist ja auch eine spannende Frage, ne? Also ich meine, wenn ich jetzt meine Dienste in die Cloud verlagert habe und mich auf Privacy Shield verlassen habe, in Anführungsstrichen, dann werde ich das nicht mal eben rückgängig machen können.
Ja, aber hilft es dann nicht, wenn das und wenn dir Microsoft oder Amazon oder jeder andere Cloud-Anbieter, Google, wie auch immer, versichern, dass die Daten in einem Rechenzentrum in Deutschland gespeichert werden, weil dann verlassen sie ja den europäischen Datenschutzraum nicht.
Ja, das ist richtig und das ist wohl auch erstmal so. Und das ist auch ja auch einer der Gründe, weswegen die neben steuerlichen Gründen und weil der Datenschutz dort nicht existent ist, alle ihre Headquarters eben auch nochmal in Europa haben und ich kann eben auch einen entsprechenden Vertrag über Cloud-Dienstleistungen mit Microsoft Irland schließen und das ist formal juristisch erstmal in Ordnung.
Aber auch das wird ja angegriffen, soweit ich weiß. Nee,
das wird nicht angegriffen. Nee, das kann man gar nicht angreifen. Was angegriffen wird? Ja, bitte.
Es gibt ja noch die Möglichkeit, ein Gesetz in den USA aus jüngerer Zeit, nämlich den Cloud Act, dass es Ermittlern unter bestimmten Umständen möglich ist, also US-amerikanischen Ermittlern, die Herausgabe von europäischen Daten zu verlangen.
Ja, das ist nochmal ein Bonusproblem.
Eine andere Geschichte.
Ein Bonusproblem.
Ja, genau, es ist wirklich ein Bonusproblem. Was man meiner Erachtens nach beim Privacy Shield aber nicht außer Acht lassen darf, selbst wenn das Hosting in Europa stattfindet, kann es gut sein, dass Betriebspersonal aus den USA sozusagen auf diese Systeme zugreift. Und das ist auch im Service-Fall. Also wenn ich ein Problem habe mit meiner Cloud-Instanz und da kommt jetzt ein Techniker und ich bin vielleicht wirklich großer Kunde und der macht für mich jetzt selber den Support, dann ist das unter Umständen tatsächlich ein Problem, weil der nämlich dann nicht in der Firma in Europa sitzt, sondern tatsächlich bei der amerikanischen Mutter. Und das natürlich dann auch so Fragestellungen sind, die, ja, wo man vielleicht auch gar nicht so genau entscheiden kann, was da jetzt der rechtliche Rahmen ist oder was da zu tun wäre. Also wenn wir jetzt nach dem 16.07. sind und das Ganze wird gekippt. Ja, und ich meine, auf der anderen Seite muss man auch sagen, ja, es gibt Rechenzentren in Europa, aber es gibt auch genug Leute, die eben aufgrund von Privacy Shield diese Rechenzentren nicht benutzt haben. Ja, ich meine, die Ressourcen sind da irgendwann auch endlich. Also es wird nicht alles mal eben aus den USA nach Europa verfrachtet werden können.
Es ist, glaube ich, auch billiger, ne?
Ja, natürlich, klar. Sicher. Ich meine, die machen ja, und Follow the Sun habe ich vielleicht auch noch irgendwie, ne? Das sind ja auch noch so Themen, dass ich halt meine Instanzen vielleicht da habe, wo jetzt gerade Arbeitstag ist, um eben dann möglichst schnell Zugriff zu haben. Wenn ich jetzt großes international agierendes Unternehmen bin, also ich glaube, so einfach lässt sich das nicht klären.
Vielleicht nochmal ganz kurz, Jörg, aus Sicht von Privatnutzern. Ne? Also das ist natürlich auch die Frage, die sich viele stellen. Wir reden jetzt die ganze Zeit vom Unternehmen, aber Privatnutzer haben sowieso in aller Regel als Konsumenten bei den Diensten keine Möglichkeit, irgendwelche Regionen auszuwählen oder sowas. Also wenn du Facebook, Google, was auch immer Kunde bist, dann ist es in der Regel so, dass du nicht weißt, sind die Daten jetzt in den USA, sind sie in Kuala Lumpur, was du immer gerne als Beispiel nimmst, oder sind sie jetzt tatsächlich in Deutschland gelagert? Aber was ergibt sich?
Kuala Lumpur.
Du hast das so angefangen.
Ja.
Die Frage ist, was sich daraus ergibt. Also darf ich dann oder sollte ich dann wirklich diese Dienste gar nicht mehr benutzen oder bin ich, wenn ich das nur privat benutze, gar nicht im Anwendungsbereich der DSGVO? Vielleicht kannst du das mal einmal ganz kurz klären noch.
Also es gibt viele gute Gründe, diese Anbieter nicht unbedingt zu benutzen. Ich muss gestehen, ich benutze sie auch. Aber der Datenschutz ist jetzt da, glaube ich, zumindest solange ich die jetzt wirklich für den rein privaten Bereich anwende, nicht derjenige, der das Hauptproblem ist. Es gibt ja diese Ausnahme für häusliche Tätigkeiten in der DSGVO. Also wenn ich damit wirklich jetzt nur meine Freunde und so weiter im Visier habe, dann falle ich gar nicht unter die DSGVO. Die Grenze verlasse ich schnell, klar, und ich würde auch jedem raten, sich zumindest dann Gedanken zu machen, wenn man jetzt wirklich wild mit Fremddaten in der Welt rumschmeißt. Also das besonders üble Beispiel ist halt zum Beispiel die Weitergabe meines Adressbuchs bei der Nutzung von WhatsApp. Ne, das finde ich geht eigentlich gar nicht.
Aber jeder tut's. Und die meisten haben auch geschäftliche Kontakte auf
in den das macht es dann nochmal besonders schlimm.
Aber dann sind wir auf jeden Fall im DSGVO-Bereich.
Sind wir auf jeden Fall im DSGVO-Bereich, genau. Aber es ist ja scheinbar folgenlos. Ne? Also ich kenne noch keinen, der deswegen Ärger hat. Wäre vielleicht auch was man mal angehen könnte, so als Aufsichtsbehörde.
Ja, das muss mit seinen Kollegen, weil die sagen, ich finde das Mist. Ne?
Aber ja, ich kenne, aber kennst du jemanden, der sich da mal aufgeregt hat? Ich auch nicht. Von daher, also da ist sicherlich das größere Problem wirklich bei den Unternehmen. Und wenn Privacy Shield jetzt tatsächlich dann nächste Woche kippen sollte, wird es ein großes Jammern und Wehklagen geben. Und wie hätte man das denn vorhersehen können? Das haben ja nur alle irgendwie die letzten 2 Jahre gesagt, dass das nur eine Übergangsbrücke ist. Aber dann kommt wahrscheinlich irgendwie Privacy Harbor als nächstes, um die nächsten 2 Jahre zu überbrücken, was genauso schlecht ist in der Praxis.
Und dann Safe Shield.
Genau, da kommt Safe Shield für 2 Jahre. Das hält dann immer 2 Jahre. Bis dahin ist wahrscheinlich der Zuständige bei der Kommission auch wieder weg, der das verbrochen hat. Das sind natürlich alles so Hilfskonstruktionen, die man jetzt eingesetzt hat, um eben diesen Transfer über den Atlantik überhaupt zu ermöglichen, gerade im Cloud-Bereich nachhaltig. In datenschutzrechtlicher Sicht ist das natürlich alles nicht. Das ist auch klar. Aber, muss man auch sagen, solange der EuGH noch nichts dazu gesagt hat oder bisher, ist es valide rechtlich. Und wenn mein amerikanischer Partner Privacy Shield eingetragen ist, man kann das relativ leicht nachschauen. Es gibt privacyshield.gov, ist das, glaube ich. Da kann man einfach gucken. Da gibt es
eine Datenbank.
Da gibt es eine Datenbank. Und wenn man da nachschaut, und dann kann man den Vertrag mit dem schließen und kann seine Kundendaten an den weitergeben. Also erstmal zumindest aus rechtlicher Sicht.
Also ich bin mal gespannt.
Ja, sehr.
Ach so, das wollte ich auch noch fragen. Diese ominösen Standardvertragsklauseln, auf die sich einige auch berufen. Zum Beispiel übrigens Facebook. Facebook beruft sich ausdrücklich nicht auf den Privacy Shield, ist, glaube ich, auch gar nicht eingetragen, sondern die sagen, wir regeln alles über die Standardvertragsklauseln. Kann vielleicht noch einer von euch beiden mal sagen, was das ungefähr ist?
Ja, kann ich gerne sagen. Standardvertragsklauseln sind eine Alternative zu Privacy Shield. Es gibt noch sowas, wo man Verträge innerhalb von Konzernen schließt. Das ist eine andere Alternative. Und dann gibt es noch die Einwilligung. Aber diese Standardverträge sind von der EU vorgegebene Vertragsklauseln, wo genau das drin steht, von dem die EU denkt, dass es wichtig ist, um den europäischen Datenschutz in der Vertragsbeziehung zu schützen. Also das heißt, ich schließe dann mit dem amerikanischen Unternehmen, mit dem ich zusammenarbeiten will, so einen Vertrag ab, dessen Teil Standardvertragsklauseln sind. Und dann bin ich rechtlich auf der sicheren Seite. Mhm. Also das ist wie Privacy Shield, nur in Form eines Vertrages, wo ich mich quasi in die gleichen Sachen verpflichte. Das ist ein bisschen mehr wert, eigentlich zumindest vom Gedanken her, weil es natürlich greifbarer ist und einklagbar ist. Aber es ist genauso unter Beschuss. Also, und ich glaube, auch alle Datenschutzjuristen, die ich kenne, wetten darauf, dass auch diese Standarddatenschutzklauseln demnächst irgendwann mal vom EuGH gekippt werden.
Okay. Nun ist es ja so, dass du normalerweise, du nutzt ja einen fremden Anbieter, um dort Daten zu verarbeiten. Brauche ich dann einen Verarbeitungsvertrag mit dem Anbieter? Also mit dem Cloud-Anbieter?
Ja, ich werde in der Regel, also so ein Cloud ist eine typische Geschichte für eine Auftragsdatenverarbeitung, Auftragsverarbeitung, Entschuldigung, ich habe das Wort gesagt, Auftragsverarbeitung. Man kann einen guten Cloud-Anbieter schon daran erkennen, dass er das automatisch eben mitschickt und mitvereinbart. Wenn das irgendwie fehlt, würde ich dem schon nicht vertrauen, ehrlich gesagt. Und da müssen eben dann auch nochmal explizit die getroffenen technischen organisatorischen Maßnahmen stehen, die der entsprechende Anbieter aufweist, und das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, zusätzlich abzuschließen, auch zur eigenen Absicherung. Und in dem Kontext eine spannende Frage, das war ja unser Thema in der letzten Sendung: Brauche ich in vielen Fällen auch eine Datenschutzfolgenabschätzung? Die Älteren von uns erinnern sich, letzte Woche hatten wir
vor zwei Wochen
hatten wir Ninja
Mano.
Da und haben über die Datenschutzfolgenabschätzung gesprochen. Das ist also im Prinzip eine verschriftlichte Risikoabwägung, ob denn die technische Maßnahme, die man sich vorgenommen hat, ob man die so durchführen kann. Und das kann auch durchaus, insbesondere bei großen Datenmengen und bei sensiblen Daten, bei so einem Projekt wichtig sein, wo man Daten in die Cloud stellt.
Christoph, jetzt ist der Begriff oder beziehungsweise die Zahl 32, Artikel 32 der DSGVO ja schon oft gefallen. Da geht es um die Anforderungen an die Technikgestaltung, also tatsächlich wie du oder welche Maßnahmen du treffen musst, um die Verarbeitung und die Daten zu schützen. Kannst du dazu mal ein bisschen was sagen, was man da grundsätzlich beachten sollte, wenn man in die Cloud geht? Vielleicht nur so als kleine Einführung für Leute, die sich mit dem Gedanken tragen.
Ja, also erstmal vielleicht nochmal grundsätzlich was zum Artikel 32 der Datenschutzgrundverordnung. Also was wird hier genau gefordert? Also, dass die Maßnahmen eben dem Stand der Technik entsprechen müssen. Das ist schon, also wäre schon ein weites Feld, ne? Wie Jörg sagen würde, da kann man wahrscheinlich allein einen ganzen Podcast drüber machen. Dann eben so eine Abwägung zwischen Implementierungskosten und letztendlich dem Risiko des Betroffenen. Also das ist so diese Angemessenheitsfrage.
Das, was wir vorhin gesagt hatten, wir müssen einfach gucken, welche Art von Daten wir verarbeiten und so.
Ja, ganz genau. Ne? Und dann eben auch da, also nicht wir müssen gucken, was bedeutet der Verlust der Daten für uns, sondern man muss sich dann immer, das hat der Jörg ja schon angesprochen, in die Rolle des Betroffenen versetzen. Mhm. Also welches Problem der Betroffene dadurch bekommen kann, dass die Daten vielleicht in fremde Hände fallen. Und das ist natürlich eine ganz andere Perspektive im Rahmen der Risikobetrachtung. Das ist ganz klar. So, und wenn man jetzt mal so diesen 32 nimmt und dann vielleicht mal versucht, so ein bisschen konkreter dazu werden, was ist damit tatsächlich gemeint? Das steht ja nun auch in dem Artikel schon drin. Es geht dann also um Maßnahmen und Konzepte zum Thema Verschlüsselung. Es geht um Maßnahmen und Konzepte zum Thema Pseudonymisierung. Es geht um ein Löschkonzept. Auch das ist eine ganz spannende Frage. Übrigens nicht nur im Rahmen des Cloud Computing, sondern bei allen anderen Fragestellungen, wo es um personenbezogene Daten geht.
Was heißt das Konzept genau?
Naja, dass ich mir eigentlich bei der Speicherung der Daten schon überlegen muss, wie ich die irgendwann mal wieder lösche. Denn wir haben ja im Datenschutz die Maßgabe, dass die Daten nur so lange gespeichert werden, wie sie für den Zweck noch notwendig sind. Das heißt, sobald der Zweck entfällt, muss ich die Daten löschen. Und da muss ich mir möglichst vorher überlegt haben, wie ich das realisiere. Eine spannende Frage dabei ist das Thema Backup. Ja, denn Daten, die im Backup drin sind, müssten eigentlich auch gelöscht werden. Es gab früher im alten Bundesdatenschutzgesetz ja die Möglichkeit des sogenannten Sperrens. Also immer wenn ein Löschen tatsächlich aus technischen Gründen zu aufwendig war oder gar nicht möglich war, dann durfte man den Datensatz sperren. Das heißt, man hat eigentlich in seiner Verarbeitung eine Art Filterliste eingebaut und hat gesagt, wenn dieses Datum wieder auftaucht, dann tust du so, als ob das gelöscht wäre. Du bearbeitest das einfach nicht mehr. Das gibt es aber nicht mehr. Ja, das heißt, man hat jetzt hier wirklich im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung Daten auch zu löschen, wenn sie nicht mehr notwendig sind. Und wie ich gerade gesagt habe, in der Cloud ist das ein Thema, nicht nur da, sondern immer, ich muss mir überlegen, wie realisiere ich das denn? Und was ist überhaupt ein wirksames Löschen? Und das ist vielleicht ein Aspekt, da können wir gleich nochmal kurz drauf zurückkommen, wie man denn das eigentlich realisiert und wie man sowas eigentlich auch umsetzen kann. Okay, also auch gerne jetzt. Wenn ich jetzt Daten in die Cloud bringe und dort speichere, dann kann ich ja gerade das nicht machen, was ich machen könnte, wenn der Server bei mir im Keller steht, nämlich die Festplatte rausnehmen und schreddern. Damit werden die Daten gelöscht, alle, die auf der Platte drauf sind. Kriege ich in einer virtuellen Umgebung gar nicht hin, kriege ich aber auch beim klassischen Outsourcing gar nicht hin. Das heißt, ich muss mir natürlich überlegen, wie ich da jetzt entsprechend mit umgehe. Und eine Möglichkeit wäre beispielsweise, das ist etwas, was Jörg und ich auch vertreten, gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt eine reine Speichercloud, wo die Daten also nur gespeichert sind und nicht verarbeitet werden. Dann wäre ja eine Möglichkeit zu sagen, ich lege die dort nur verschlüsselt ab. Ja, und dann habe ich sie gar nicht im Klartext überhaupt auf diesem System drauf gehabt. Und dann könnte ich natürlich argumentieren, wenn ich die löschen möchte, dann werfe ich einfach den zur Verschlüsselung oder in dem Fall Entschlüsselung notwendigen kryptografischen Schlüssel weg. Und damit liegt ja jetzt eigentlich nur noch Zufallsdatenmüll auf der Festplatte, mit dem niemand was anfangen kann. Ja, und dann könnte man sogar sagen, das kann ich dann auch zeitlich irgendwie realisieren, indem ich da im Key-Management dafür sorge, dass ich monatlich wechselnde Schlüssel habe und ähnliches, sodass ich dann immer einen Schlüssel wegwerfe, damit den Datenbestand, der x Monate alt ist beispielsweise, automatisch lösche. Das klingt in der Theorie erstmal toll und ist in der Praxis auch umsetzbar. Leider gibt es dann aber das Argument, dass man sagt, naja, aber es könnte ja sein, dass irgendwann jemand die kryptografische Protokoll bricht, was da genutzt worden ist. Ja, und das führt dazu, dass eine Argumentation aufgemacht wird, die dann eben bedeutet, dass also auch das Ablegen von verschlüsselten Daten in der Cloud nicht dazu führt, dass die Daten dort nicht mehr personenbezogen sind, sondern die werden immer noch als personenbezogene oder beziehbare Daten erachtet, weil ja tatsächlich irgendwann jemand vielleicht die Kryptographie brechen könnte und dann tatsächlich dieses Datum wieder entschlüsseln könnte und weiterverwenden könnte. Warum man da jetzt so unterscheidet zwischen ich speichere in der Cloud und beispielsweise ich transportiere Daten über TLS geschützt über eine Netzwerkleitung, das hat mir noch nie so ganz eingeleuchtet, weil da hätten wir ja das gleiche Problem. Ne? Also auch wenn ich verschlüsselt über das Netz kommuniziere, könnte jemand die Sache mitlesen, sich wegspeichern und darauf hoffen, dass er in 2 Jahren irgendwie die Verschlüsselung brechen kann. Ne? Aber da wird das gar nicht so thematisiert. Ja? Im Cloud-Bereich ist es tatsächlich ein Problem.
Dazu habe ich noch mal eine technische Frage, Jörg, musst du dann sagen. Nehmen wir mal das Thema Verschlüsselung und Schlüssellängen. Ne? Also du hast, das BSI gibt ja auch immer Empfehlungen raus, welche Schlüssellängen noch als sicher gelten, welche vielleicht nicht mehr als sicher gelten. Du benutzt heute Stand der Technik eine Schlüssellänge beim Verschlüsseln von Daten, keine Ahnung, ist jetzt egal. Aber du weißt auch, dass dieser Schlüssel in 5 Jahren bei steigender Rechenleistung eventuell knackbar ist. Muss ich dann irgendwie alle 2-3 Jahre gucken, oh, was habe ich da eigentlich getan oder beziehungsweise was hat sich mittlerweile in der Verschlüsselungstechnik und in der Rechnerleistung getan und muss dann mein ganzes Konzept wieder umschmeißen und alle Daten umverschlüsseln quasi?
Naja, das ist ja gerade der Witz.
Das ist dieser Stand der Technik, ne? Den finde ich immer so ein bisschen absurd.
Ne? Ganz genau. Das ist eben genau der Stand der Technik. Ne? Deswegen steht auch dieses Schlagwort Stand der Technik da drin, damit eben die Maßnahmen immer an die aktuellen Möglichkeiten, ich sage jetzt mal, der Angreifer angepasst werden.
Okay.
Jetzt ist natürlich, also wenn wir jetzt mal unterscheiden, wir haben die Daten in der Cloud liegen und wir transportieren die übers Netzwerk, dann haben wir natürlich in beiden Fällen ein Problem. Ist der Angreifer beispielsweise mein Cloud-Service-Provider, weil wir den amerikanischen Anbietern nicht vertrauen und unterstellen, die kopieren da laufend die Daten von den Festplatten runter, dann nützt es mir natürlich auch nichts, wenn ich in 2 Jahren eine neue Verschlüsselungstechnologie einsetze, weil der Cloud-Service-Provider hat die ja vielleicht heute schon mit dem in 2 Jahren veralteten Standard runterkopiert und kann die dann entschlüsseln. Mhm. Und genauso ist es natürlich auch beim Transport über Netzwerkleitungen. Ja, also wenn ich Daten über eine Netzwerkleitung verschlüsselt kommuniziere und diese Daten haben jetzt eine, ich sag mal, sehr lange Lebensdauer im Sinne von, es ist für den Angreifer auch noch interessant, wenn er die erst in 10 Jahren entschlüsseln kann, dann bewahrt er die einfach so lange auf. Das ist ja genau das, was die NSA mit diesem sagenumwobenen Supercomputing Center in der Wüste von Utah offensichtlich macht, nämlich genau eben Langzeitspeicherung zu machen und darauf zu hoffen, dass da eben wichtige Daten dabei sind, die man auch in x Jahren dann noch sinnvoll verwenden kann. Hm. Ja, und dieses Problem kriegen wir durch eine reine Verschlüsselung, auch wenn wir die Cloud nur als Speicherort benutzen, natürlich nicht aus der Welt. Hm. Aber das ist ein völliges Schwarz-Weiß-Denken, was ich eigentlich nicht gut finde. Denn das würde ja bedeuten, dass wir dieses Problem überhaupt nicht lösen können und deswegen einfach sagen müssen, naja, ich kann in der Cloud nicht sicher speichern. Und das wäre ja völlig überzogen. Ja, also da muss man ja dann auch sagen, man muss schon versuchen, da eine sinnvolle Diskussion zu führen. Und natürlich würde man vielleicht den Schlüssel, den man zur Verschlüsselung nutzt, nicht beim Cloud-Service-Provider hinterlegen, ja, sondern würde den in seinem eigenen Regime lassen, würde die Daten bei sich selber verschlüsseln, verschlüsselt über die Leitung, verschlüsselt in die Cloud bringen. Ja, das ist eine andere Sicherheitsebene, als wenn ich den Schlüssel auch noch beim Cloud-Service-Provider erzeugen lasse, der in dem Regime beim Cloud-Service-Provider liegt und die Daten dann irgendwie über eine TLS-Leitung dahin gehen und erst dort vor Ort verschlüsselt auf die Platte geschrieben werden.
Also ich kann das nachvollziehen, das ist natürlich insofern juristisch relativ leicht zu lösen, technisch glaube ich nicht. Juristisch relativ leicht zu lösen, indem du einfach sagst, Stand der Technik. Ja, also du musst das tun, was jetzt die Stand der Technik ist, du wirst dich nicht dagegen retten können, dass es irgendwann mal anders sein wird.
Ja, aber halt, das heißt aber auch, dass du quasi den Stand der Technik, du musst dich dem anpassen und musst ständig den Stand der Technik evaluieren für dich.
Ja, das steht ja sogar im 32 drin. Ne? Im 32 steht ja drin, dass die Maßnahmen regelmäßig auf sozusagen ihre Angemessenheit und auch auf den Stand der Technik zu überprüfen sind. Also ich muss sogar einen Prozess dafür haben, das zu tun.
Genau, der Stand der Technik ändert sich natürlich und deswegen wird man wahrscheinlich sogar sagen müssen, wenn ich das als Langzeitspeicherfläche haben möchte, werde ich vielleicht in 2 Jahren die Verschlüsselung ändern müssen, oder?
Das ist für mich aber halt ein ganz wichtiger Hinweis an alle, die sich mit dem Gedanken tragen, tatsächlich Teil des Unternehmens oder der Unternehmens-IT in die Cloud auszulagern, dass man sich nicht nur jetzt ein Konzept erarbeitet und dann setzt man sich quasi auf die faule Haut und das steht jetzt, sondern meine wichtige Erkenntnis aus dem, was ihr jetzt gesagt habt, ist, es ist ein ständiges Beobachten der eigenen Maßnahmen und Anpassen der eigenen Maßnahmen.
Ja. Also diese Sicherheitsmaßnahmen sind kein Zustand, den man irgendwann mal schafft, sondern die sind mehr oder weniger ein Prozess, der gelebt werden muss, wo man also regelmäßig auch reflektiert, hat sich die Anforderung geändert, weil vielleicht auch meine Geschäftsprozesse plötzlich viel mehr Daten oder ganz andere Arten von Daten in die Cloud schieben, haben sich vielleicht technische Anforderungen geändert, weil der Stand der Technik einfach sozusagen sich weiterentwickelt hat. Und haben sich vielleicht auch noch regulatorische Anforderungen geändert. All das muss ich berücksichtigen. Und es gibt ja so diesen alten Spruch im Risikomanagement. Also wie oft guckt man sich sowas an? Also sagt man immer ja einmal im Jahr. Jetzt, das ist auch nur so ein theoretischer Ansatz, weil man wird das in großen Unternehmen gar nicht schaffen, sich alle Prozesse einmal im Jahr anzugucken. Ne? Aber das ist so der Punkt, nur einmal im Jahr, das heißt regelmäßig, ja, also in angemessener Zeit. Oder wenn tatsächlich etwas passiert, also wenn ich mitbekomme, bleiben wir mal beim Thema Verschlüsselung, da wird ein bekannter Algorithmus, der häufig eingesetzt wurde, da gibt es jetzt die ersten, sagen wir mal, Paper von Kryptografen dazu, die sagen, oh, das ist gefährlich, da muss man drüber nachdenken, ob man den noch einsetzt, dann muss ich schon anfangen, quasi zu überlegen, wie migriere ich denn? Denn wenn der Algorithmus erstmal gebrochen ist, dann laufe ich ja hinterher. Ja, und das ist natürlich nicht das, was man eigentlich machen sollte.
Das heißt aber auch, dass du als IT-Verantwortlicher dann ständig aktiv auf der Suche sein musst nach Problemen bei Dingen, die du einsetzt. Jetzt zum Beispiel so ein Algorithmus.
Naja, ich sollte mich halt informieren, ne?
Und das ist halt die Frage, was dann die passenden Quellen sind. Ne? Also wenn dir dann sowas durchflutscht und es passiert tatsächlich irgendwas, ob du dann in der Verantwortung bist oder nicht. Wenn es jetzt irgendwo in einer Security-List irgendwo mal als beiläufiges Exploit aufgetaucht ist, ob du dann trotzdem Probleme kriegen kannst, weil du es nicht gesehen hast und nicht reagiert hast.
Du meinst als Frage der persönlichen Haftung von dem Admin oder vom Unternehmen?
Ja, oder vielleicht auch, wenn du als Unternehmen dann Probleme mit deinen Kunden kriegst zum Beispiel, weil die sagen, sagen, das hättet ihr doch fixen müssen. Warum habt ihr das nicht gefixt?
Naja, also, solche Fälle kennen wir ja, ne? Also,
Arztpraxis
mit den Daten.
Schon eine Hohlpflicht, ne? Also, das heißt, also ich muss mich schon entsprechend informieren. Wenn ich das nicht kann, muss ich das Dienstleistern überlassen, die da vielleicht besser informiert sind. Der einzelne Admin, ja, also da ist es immer eine Frage, wie er haftet, unbegrenzt haftet er nur
grundsätzlich,
ne? Er haftet und dann ist die Frage, wie grob ist seine Fahrlässigkeit, aber da sind wir wahrscheinlich jetzt nicht in Bereichen, wo es den einzelnen Admin trifft. Aber wenn ein Unternehmen da keine Strukturen hat, um sowas mitzubekommen, dann schon.
Ja, oder so Compliance-Verantwortliche oder Datenschutz-Verantwortliche, da kann man über Haftung ja sicherlich auch nochmal anders diskutieren. Also da gibt es ja auch erste Fälle arbeitsrechtlich, wo das dann durchexerziert worden ist. Ne? Also ich glaube aber, das viel größere Problem, Holger, ist, dass die Unternehmen ganz häufig Informationen vorliegen haben, dass irgendwas nicht mehr sinnvoll läuft, die aber nicht richtig auswerten. Ja? Aber das wäre noch eine ganz andere Thematik.
Christoph, du hast jetzt gesagt, du bist Gegner von Schwarz-Weiß-Denken, so wie ich dich richtig verstanden habe, beziehungsweise also es gibt weder einen Grund, irgendwie jedem Unternehmen zu raten, in die Cloud zu gehen, noch gibt es einen Grund, irgendwie zu sagen, lass das bloß sein. Es kommt ja eben darauf an, welche angemessenen Maßnahmen man trifft, so wie ich dich verstanden habe. Jörg war ja, als die DSGVO wirksam wurde im Mai 2018, wie ich am Anfang schon gesagt habe, sehr vorsichtig und hat gesagt, war eher auf der schwarzen Seite und hat gesagt, dass also die DSGVO gibt da so strenge Vorgaben, also irgendwie, ob das mit dem Cloud Computing noch irgendwie vernünftig zu bewerkstelligen ist, weiß ich, kann man jetzt noch nicht absehen. Jörg, jetzt nach 2 Jahren, also ich kenne wenige Fälle jetzt zum Beispiel von Aufsichtsbehörden, die, wo es um Cloud Computing gegangen wäre bis jetzt. Ist es vielleicht doch so, dass man sagen kann, es ist nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird?
Ich habe meinen Frieden mit der Cloud gemacht. ja, ist es so. Also zum Teil natürlich auch, weil die Anbieter einfach auch mit der Zeit gegangen sind und sehr, sehr viel bessere Methoden angeboten haben. Wie gesagt, ich sehe es so inzwischen, dass die Daten von den meisten, gerade kleineren Unternehmen in der Cloud, wahrscheinlich sicherer sind als auf dem eigenen Server. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und
damit haben wir gestritten um diesen Aspekt, ne?
Ja. Aber ich bin auch der Meinung, und das ist auch wichtig, dass ich mir sehr genau überlegen würde, welche Daten ich in die Cloud lege. Und ich wäre halt wirklich sehr, sehr vorsichtig bei sensiblen personenbezogenen Daten, wo es jetzt hier richtig hart auf hart geht. Also ich würde jetzt nicht unbedingt eine Krankenhaus-Cloud machen, so möglichst bei einem der großen Anbieter oder so, wo dann irgendwie schön alle Untersuchungsergebnisse reinfließen oder so. Ne? Also das kann man vielleicht machen, aber dann sind die IT-Sicherheitsanforderungen so brutal, dass wahrscheinlich alle Vorteile der Cloud dadurch ausgebremst werden und das dann irgendwie ein reiner Speicherort wird oder so. Und dann wäre es auch wiederum nicht nötig. Aber jetzt so im normalen Alltag oder natürlich auch gerade im Bereich von Endkunden, ne, wir nutzen ja alle täglich die Cloud auf sich anbieten, merken das gar nicht mehr, habe ich da jetzt keine großartigen Bedenken. Wir müssen in der Tat mal abwarten, was jetzt dann mit Privacy Shield passiert. Das wird ganz spannend. Aber ansonsten habe ich, wie gesagt, meinen Frieden mit der Cloud gemacht.
Das freut mich. Das ist doch schön. Ja. Gut zu hören. Christoph, wie siehst du das? Glaubst du auch, dass die Befürchtungen ein bisschen überzogen waren? Oder denkst du, da kommt dann später irgendwann jetzt, wenn sich die Aufsichtsbehörden mal ein bisschen gefangen haben und ein bisschen mehr Zeit haben, sich um solche abseitigeren Dinge wie Datenabflüsse, illegale Datenabflüsse aus Clouds zu beschäftigen, dass da auch noch einiges an Verwerfungen auf uns zukommt?
Ja, das ist, glaube ich, eine schwierige Frage. Also gerade wie die Aufsichtsbehörden da reagieren. Ich würde mir ja wünschen, dass die vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr Pragmatismus zeigen würden. Was ich so sehr schwierig finde, ist, dass da Anforderungen gestellt werden, die dann von vielen Unternehmen schlichtweg ignoriert werden, weil sie einfach nicht mehr mit der aktuellen Art, IT zu betreiben, in Einklang zu bringen sind. Und ich glaube auch, dass da, wir haben ja eben das Beispiel Verschlüsselung diskutiert, ne, dass da einfach dann auch, wenn man das mal wirklich durchdenkt, da so Totschlagsszenarien draus entstehen, ja, weil ich das gar nicht mehr in den Griff kriegen kann. Das heißt also Pragmatismus, überlegen, dieses Angemessenheitsprinzip, was Jörg sagte, also besondere Kategorien, da wäre ich halt auch extrem zurückhaltend. Ich wäre auch extrem zurückhaltend, wenn es ums Unternehmensgeheimnisse geht, also Konstruktionszeichnung von meinen neuesten Produkten und Ähnlichem. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, ist jetzt nicht datenschutzrelevant, aber für die Unternehmen genauso wichtig. Und ja, also wir brauchen, glaube ich, was den Datenschutz angeht, da vielmehr so ein gestuftes Modell, dass man, also was meine ich damit, dass man eben nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken hat, sondern dass man vielmehr versucht auch zu sagen, Naja, wir wissen zwar, dass der Anbieter prinzipiell da auch die Daten kopieren könnte und vielleicht in 5 Jahren da etwas entschlüsselt, aber verglichen damit, dass jetzt jemand hier in seinem Serverraum, der eigentlich eine Besenkammer ist, die Sachen betreibt, wo jeder rein und raus spazieren kann, ist das immer noch ein Riesengewinn, auch für den Datenschutz. Und ja, das muss man vielleicht einfach auch mal mitnehmen und sacken lassen. Und ich verstehe auf der anderen Seite aber auch die Aufsichtsbehörden, weil es natürlich für die, ja, ich weiß nicht, ob man sagen darf, dass es ein Paradigmenwechsel wäre, ne? Also das sind natürlich so Sachen, wo die sich zum Teil auch dran festklammern. Das meine ich jetzt gar nicht auch böse irgendwie, sondern es sind alte Einstellungen, die sie da einfach haben, wo man, glaube ich, auch, wenn man davon weggehen würde, natürlich immer die große Gefahr hat, dass der Anwender oder das Unternehmen dann überhaupt nichts mehr berücksichtigt, ne? Und das finde ich halt auch sehr schwer.
Na gut, ich glaube, wir haben die Dinge nicht ganz abschließend erörtert, aber wir sind, glaube ich, auch im Sinne der Hörerinnen und Hörer ein gutes Stück weitergekommen und haben vielleicht die eine oder andere Hilfestellung oder den einen oder anderen Denkanstoß geben können. Ich freue mich, dass ihr beide dabei wart heute. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich möchte nochmal auf unsere Kontaktmöglichkeiten hinweisen, nämlich auf unser Forum einerseits und direkt auf der Webseite ct.de/Auslegungssache. Und natürlich könnt ihr uns auch mailen unter auslegungssache@ct.de. Und Jörg und ich überlegen uns in den nächsten paar Wochen oder Monaten mal, ob wir uns für die Auslegungssache mal ein eigenes Twitter-Handle zulegen sollen. Da bin ich mir noch so unschlüssig. Viele Podcasts haben das ja. Ich weiß es nicht. Wenn da jemand Gedanken oder Ideen zu hat, wäre es auch nett, wenn er uns das mailt, ob er das vermisst oder nicht, dass wir im Moment halt noch kein Twitter-Handle haben. Also in diesem Sinne wünsche ich wunderbare nächste 14 Tage, bis wir uns wieder hören. Christoph, vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Jörg, vielen Dank, dass du dabei warst.
Es war mir wie immer ein Fest.
Und wir sagen es zusammen, bleibt sauber und schützt eure Daten.
Auch in der Cloud.
Auch in der Cloud.
Auch in der Cloud,
genau. Bis dann. Ciao.
Tschüss.